Morgen miteinander. Die Kinder, die dürfen in ihren eigenen Gottesdienst gehen. Danke allen Kigo-Leiterinnen, die sich vorbereitet haben und die mit euch einen super schönen Morgen verbringen werden. Ja, was für ein Tag. Ihr seid am Freitag schon in der Gemeinde. Wie schön, dass ihr hier seid. Wir feiern heute den wohl bedeutendsten Tag der Weltgeschichte. Den Tag, an dem für die Menschheit alles geändert hat. Der Tag, an dem Gott gesagt hat, und ich nehme die Trennung zwischen mir und euch weg. Es ist der Tag, der in seiner Bedeutung nicht zu überschätzen ist. Es ist aber auch der traurigste Tag, den man sich vorstellen kann. Hey, Gott kommt zu den Menschen, er lebt unter ihnen und ist für sie greifbar und spürbar, und die Menschen haben nichts Besseres damit anzufangen, als diesen Gott umzubringen. Es ist aber auch der gewaltigste, siegreichste Tag. Weil dieser Gott, der stirbt, der bleibt nicht tot, sondern er zeigt in diesem Tod, dass der Tod eben nicht Sieger ist, sondern er aufersteht und er besiegt den Tod. Ganz viele von euch haben schon diese Geschichte sehr viel mal gehört. Wir feiern das Abendmahl etwa einmal im Monat, wo wir uns diese Geschichte immer und immer wieder vor Augen führen. Ja, an jedem Ostern und Karfreitag, Luis kam vorher zu mir und gesagt, ich weiß heute das Predigtthema. Ja, logisch, genau, weil er jedes Jahr schon eine Predigt gehört hat über den Tod und die Auferstehung von Jesus. Also, das ist richtig, er kennt das Predigtthema schon. Und das ist jetzt die Herausforderung für den Pastor, dass es Leute hier gibt, die haben diese Geschichte schon mehr als 50 Mal in einer Predigt gehört, und Leute, die hier sind, die hören das heute vielleicht zum ersten Mal. Und ich versuche darum, heute etwas anders an die Geschichte heranzugehen. Und zwar will ich aus der Sicht einer Hauptperson eigentlich in dieser Geschichte das aufzeigen. Und zwar ist das die Maria Magdalena oder auch einfach Maria aus Magdala. Ihr werdet sehen, die kommt immer und immer wieder vor. Aber ich will euch einfach mal mit hineinnehmen in ihre Geschichte, so dass ihr mal nachvollziehen könnt, wie war das für sie, so dieses Ganze. Wie war das für jemand dort, der ganz persönlich dort mitgelebt hat. Ja, Maria, die kam eben aus Magdala, das ist eine Stadt, die war relativ groß für damalige Verhältnisse, ungefähr 40.000 Einwohner hatte die, und die war auch eigentlich schön wohlhabend. Es gab dort einen großen Fischfang und die Leute hatten mit diesen Fischen sich einen guten Wohlstand verdient. Das zeigt zum Beispiel auch der Hafen, der dort relativ groß war, der hatte Platz für 230 Schiffe. Und Maria hatte wahrscheinlich eine sehr schöne Kindheit. Sie ist aufgewachsen in ihrer Familie und ja, hatte eben ein gutes, wohlhabendes Leben in einer schönen Stadt. Aber eines Tages, da änderte sich alles für Maria. Es geschah an einem Abend. Sie waren zusammen mit der ganzen Sippe ums Feuer herum und hatten schöne Gespräche. Aber von einem Moment auf den anderen wurde bei Maria alles anders. Irgendetwas hat die Kontrolle über ihren Körper übernommen. Alles wurde plötzlich so unwirklich um sie herum. Und sie hörte eine fremde, bösartige Stimme. Die Stimme ging ihr durch Mark und Bein und machte ihr Angst. Aber was ihr noch viel mehr Angst machte, war, dass diese Stimme gar nicht von außen kam, sondern sie kam aus ihrem eigenen Mund. Maria wurde alles zu viel, es drehte sich um sie und sie fiel in ein tiefes, schwarzes Loch. Als sie wieder zu sich kam, schaute sie in die panisch weit aufgerissenen Augen ihres Vaters, der sich über sie beugt, und sie merkte, dass ihre Cousins und Schwestern um sie herum waren und sie fest im Griff auf den Boden drückten, und dann merkte sie einen Schmerz in ihrem Arm, wie wenn sie verbrannt war, und sie schaute auf ihren Arm und merkte Brandblasen und ganz schlimme Verbrennungen. Und sie war entsetzt. Was ist mit mir passiert? Und dann schaute sie an sich herunter und war noch mehr entsetzt. Sie war halb entblößt vor all ihren Verwandten. Sie schämte sich und hatte Schmerzen. Was war geschehen? Ihre Mutter erzählte es ihr später. Sie hat sich plötzlich angefangen, auf dem Boden herumzuwallen und ist mit dem ganzen Arm ins Feuer gekommen. Und eine fremde Stimme kam plötzlich aus ihrem Mund. Das war ein traumatisch schreckliches Vorfall für sie. Und das Schlimme war, dass das nicht der einzige Vorfall blieb, sondern dass sich diese Vorfälle immer wieder wiederholten. Die Zeit ihres idyllischen, schönen Kindheitslebens war plötzlich vorbei. Nun hatte Maria ein ganz anderes Lebensgefühl. Ihr Leben kannte nur noch ein Gefühl: Angst und Scham. Angst davor, dass jederzeit wieder so etwas geschieht, und es geschah genug oft. Und Scham, dass sie ihrer ganzen Familie Schande bereitet, wenn sie sich so unkontrolliert und zum Teil auch zügellos benahm. Die Anfälle, sie wurden immer häufiger, und Maria merkte, dass sich etwas veränderte. Plötzlich hörte sie nicht nur eine Stimme, die wieder kam, sondern noch eine zweite und eine dritte. Am Schluss, sie konnte 7 verschiedene Stimmen ausmachen, die plötzlich über sie Kontrolle ergriffen. Ihre Situation war hoffnungslos und verzweifelt. Ja, an eine Heirat und an ein selbstständiges Leben war überhaupt nicht zu denken, was damals der normale Weg war. Sie war hoffnungslos und verzweifelt. Ja, ihre Eltern und sie suchten alle möglichen Heiler auf. Alle möglichen Leute, die ihr versprachen, diese Dämonen auszutreiben. Aber keiner und keine hatte Erfolg. Bis zu diesem einen Tag, der alles veränderte. Ja, am Anfang schien gar nicht so viel darauf hinzudeuten, dass das ihr Tag sein würde. Ja, ihre Eltern schleppten sie wieder zu irgendeinem Wanderprediger, der herumzog, und Maria hatte schon lange alle Hoffnung ausgegeben. Warum sollte der 53. jetzt Erfolg haben, wo alle anderen keinen Erfolg hatten? Nichts deutete darauf hin, dass heute etwas anders sein würde. Aber dann stand sie vor diesem Mann. Vor diesem Mann, den sie noch nie gesehen hat. Sie wusste, dieser Mann heißt Jesus. Und dieser Jesus, der war anders. Der sprach diese Dämonen direkt an. Und er befahl ihnen, zu verschwinden. Und das absolut Unglaubliche geschah. Diese Dämonen, sie mussten gehorchen. Einer nach dem anderen verließ sie. Einer nach dem anderen fuhr aus ihr heraus, bis alle 7 weg waren. Sie stand da. Sie konnte das gar nicht glauben. alles war plötzlich so anders. Sie spürte wieder Gefühle, die sie über Jahre nie mehr gehabt hat. Erleichterung, Hoffnung, ja, sogar Freude. Sie schaute herum und nahm wahr, wow, die Wiesen sind grün, der Himmel ist blau. Es gibt Schönheit. Die Angst und die Scham, die sie vorher so bedrückt hat, hat es verhindert, dass sie irgendetwas Schönes sah. Aber jetzt, an diesem Tag, war alles anders. Freude zog wieder in ihr Leben ein. Sie spürte die wärmende Sonne auf ihrer Haut. Sie hörte die Melodie der Vögel. Und die Angst und auch die Scham, sie war plötzlich weg. Ein anderes Gefühl kam in ihr hoch. Dankbarkeit. Dankbarkeit für diesen Mann, der ihr Leben so komplett verändert hat. Dankbarkeit diesem Jesus gegenüber, der hier stand. Dieser Mann, der war etwas Besonderes, das hat Maria gemerkt. Er hat Macht wie kein anderer. Er hat Macht, so dass ihm sogar die Dämonen gehorchen müssen. Und solche Macht, die kann nur Gott haben. Aber er hat nicht nur Macht, sondern er hatte auch Liebe für sie. Er hat sich um sie gekümmert. Und so fiel ihr ihr Entschluss nicht schwer. Sie sagte, diesem Mann will ich nachfolgen. Diesem Wanderprediger will ich nachgehen. Jetzt, natürlich hatte dieser Jesus seine Nachfolger und seine Jünger. Da gab es auch noch andere so Lehrer, die ihre Jünger hatten. Aber das Problem war in der damaligen Kultur, dass da natürlich nur Männer mitlaufen durften. Sicher keine Frauen. He? Frauen gehören ins Haus, entweder zu ihrem Vater oder zu ihrem Mann. Aber sie sagte, ich lasse mich da nicht aufhalten. Ich folge diesem Jesus nach. Und erstaunlicherweise ließ Jesus das zu. Ja, er nahm sie in diese Gruppe auf, so dass Maria mit ihm gehen konnte, so dass sie ihm zuschauen konnte, was er alles macht. Es schlossen sich sogar noch andere Frauen an zu diesem Tross. Was für ein Unterschied jetzt plötzlich für sie. Vorher diese Einsamkeit, möglichst nicht unter Leute gehen, falls wieder der Dämon etwas macht, dass ich ja alleine bin und nicht in einer Volksmenge. Und jetzt geht sie einem Mann nach, der tausende Leute immer wieder begeistern kann. Und sie hat ihre Freundinnen gefunden, die auch mitgekommen sind. Wie hat sich das Leben von Maria verändert? Und jetzt sieht sie, wie das Reich Gottes anfängt, durch diesen Jesus auf der Welt zu sein. Sie sieht, wie Jesus noch andere Kranke heilt. Sie sieht, wie Jesus Menschen aus Nöte befreit. Sie sieht, wie er Menschen von Schuld und Schande freispricht. Sie hört diesen Jesus, wie er zum Vater im Himmel spricht, zum allmächtigen, heiligen Vater und ihm einfach sagt, Papa, so nah ist seine Beziehung. Und er lernt ihr und den anderen, dass auch sie diesem mächtigen, heiligen, gewaltigen Vater im Himmel Papa sagen dürfen. Jesus fordert sie auf, nicht nur ihn selbst kennenzulernen, sondern auch den Papa im Himmel. 2 Jahre gingen so ins Land. Maria hat diese 2 Jahre genossen, hat alles in sich aufgesogen. Wenn sie an ihrem Heimatort vorbeigingen, dann hat ihre Familie sie unterstützt mit Geld und so konnte Maria sogar etwas zum Lebensunterhalt von Jesus beisteuern von der ganzen Gruppe. Aber dann, nach etwa 2 Jahren, da geschah etwas total Überraschendes für Maria. Ja, im Nachhinein muss man sagen, war es eigentlich gar nicht so überraschend. Jesus hat immer wieder so über düstere Dinge geredet, dass er sterben muss und so. Aber Maria hat das immer verdrängt, wie auch die anderen in der Gruppe. Ja, sie konnten diese Aussage nicht wirklich einordnen. So eines Tages gingen sie wieder nach Jerusalem. Und dort war gerade ein großes Fest und Jesus war bekannt. Und die Volksmenge, die hat ihm zugejubelt. Sie haben ihn auf einen Esel gesetzt und er ist so wie ein König nach Jerusalem hereingeritten. Und die Volksmenge haben ihm zugejubelt, haben Blätter genommen, vor den Esel gelegt und haben ihn gelobt und gepriesen. Und er ist so wie ein König nach Jerusalem gezogen. Und Maria fand das so toll. Dieser Jesus hat das so verdient. Der Jesus, der alles in ihrem Leben verändert hat. Der hat das verdient, dass er als König empfangen wird in Jerusalem. Aber 4 Tage später, da war alles anders. Die Volksmenge, die schrie wieder. Aber diesmal schrie sie, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, schlagt ihn ans Kreuz. Und sie wusste, wen dieser Volksmob meinte. Sie meinte ihren Jesus. Den, der so viel in ihrem Leben gemacht hat, den wollen sie jetzt ans Kreuz schlagen. Und sie wusste, die Römer waren da nicht zimperlich. Sie waren nicht zurückhaltend damit, irgendeinen zu kreuzigen, der etwas Probleme machte. Sie musste das Schlimmste befürchten und es kam dann auch so. Sie nahmen Jesus und auf dem Hügel Golgatha, auf dem sie die Verbrecher umbrachten, auf dem sie die Verbrecher kreuzigten, wurde auch Jesus ans Kreuz genagelt. Mit den anderen Frauen, die bei Jesus waren, stellten sie sich etwas abseits auf und beobachteten die ganze Szenerie. Sie beobachteten, wie die Nägel Jesus durch die Hände und die Beine getrieben wurden. Sie sahen, wie die Soldaten ein Schild aufs Kreuz machten mit der Anklageschrift: Jesus, der König der Juden. Das war die Anklage. Sie hörten jeden Schrei, den Jesus ausstieß, als er so gefoltert wurde. Und dann hörten sie in diesen ganzen Schmerzen schreien, was Jesus ruft. Und Jesus ruft: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann sehen sie, wie die Soldaten die Kleider von Jesus nahmen, während ja Jesus dort nackt, nur ganz wenig bedeckt, an diesem Kreuz hing. Und die Soldaten fangen an, die Kleider von Jesus unter sich aufzuteilen. Und dann sehen sie, wie die Obersten der Juden kamen und anfingen, ihn zu verspotten. Und ihn zu verlachten. Ja, noch andere vom Volk schlossen sich an und sie fingen an, ihn zu verspotten. Andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten. Wenn er der Christus Gottes ist, der Erwählte, er soll sich doch selbst retten. Was für ein Schmerz, jedes Wort für Maria. Ja, der, der sie gerettet hat, wird jetzt so verspottet. Der, der ihre Dämonen ausgetrieben hat, hängt jetzt leidend und hilflos an diesem Kreuz. sie bekommt mit, dass dieser Jesus sogar mit den zwei Schwerformbrechern links und rechts, die auch gekreuzigt wurden, noch etwas sagte. Diese Worte verstand sie aber nicht. Aber dass Jesus sich in diesen Qualen noch mit anderen unterhielt und sich um andere kümmerte, ja, seine Mutter und sein jüngster Jünger, der Johannes, die kamen nachher auch noch zum Kreuz. Seine Mutter, die auch Maria hieß, war sehr traurig. Und es war für sie auch ja, schwierig, ihren Sohn so zu sehen. Aber Jesus sagte seinem Jünger, hey, kümmere du dich jetzt um meine Mutter. Das ist jetzt deine Mutter. Und Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Und so hat er geschaut, dass seine Mutter auch finanziell gut versorgt war, auch wenn Jesus nicht mehr hier war. Jesus war ja der Erstgeborene und hätte eigentlich als solches die Pflicht gehabt, für seine Eltern dann zu sorgen. Und es scheint, als wäre Josef da schon tot gewesen, er kommt auf jeden Fall nicht mehr vor. Nach diesem Gespräch wird der Überlebenskampf von Jesus immer schlimmer. Irgendwann ruft er in den Himmel und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach ein paar Stunden an diesem Kreuz sagt er, mich dürstet es. Ich habe Durst. Und es wird ihm ein Schwamm hochgehalten ans Kreuz, der in Essig getränkt war, sodass er etwas trinken konnte. Und dann kommt der Schluss. Nach endlosen Stunden der Qual sagt Jesus, es ist vollbracht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und so stirbt Jesus. In diesem Moment hält nicht nur Maria den Atem an, sondern die ganze Welt. Es gibt eine dreistündige Dunkelheit. Der Vorhang im Tempel, der zerreißt von oben nach unten, dass plötzlich das Allerheiligste für alle offen zu sehen ist. Das hat es noch nie gegeben. Es gibt ein riesiges Erdbeben und sogar Tote aus ihren Gräbern kommen heraus und leben wieder. Das, was alles geschehen war, ist nicht nur an Maria nicht spurlos vorbeigegangen. Auch der Hauptmann der römischen Legion, der für die Kreuzigung zuständig war, das war einer, der hat schon viel gesehen. Aber der merkte, das, was jetzt hier geschieht, das ist nicht normal. Und er sagte, dieser Mensch, der ist wirklich ein Gerechter gewesen. Dieser römisch abgebrühte Hauptmann, der wahrscheinlich hunderte Leute schon zu Tode gequält hat, hat diese Erkenntnis. Dieser hier, der ist anders. Diese Kreuzigung, sie war kurz vor dem Sabbat. Der Sabbat, dort durfte niemand am Kreuz hängen bleiben. Und so war es eigentlich, dass man den Leuten am Kreuz, die noch nicht tot waren, die Beine brach, damit sie sich nicht mehr halten konnten und dann sind sie relativ schnell erstickt an diesem Kreuz. Sie haben dann aber Jesus gesehen und gesehen, ich glaube, der ist schon tot, haben einen Speer genommen, ihn in die Seite gestochen und dann kam schon das Blut und Wasser getrennt heraus. Das war ein sicheres Zeichen, dass er wirklich schon tot war und so haben sie ihm die Beine nicht gebrochen. Maria hat das alles von Ferne beobachtet, hat auch beobachtet, wie ein vornehmer Mann, den hat sie auch schon gesehen. Der ist nicht immer mit Jesus herumgezogen, aber ein paar Mal war er hier. Er schien diesem Jesus gewogen zu sein. Und das hat er jetzt auch bewiesen, indem er diesen Jesus vom Kreuz nehmen ließ und nicht einfach in das Tal voller Leichen werfen ließ, wie es eigentlich üblich gewesen wäre, sondern in sein eigenes Familiengrab gelegt wurde. Ja, sogar in ein frisches Familiengrab. Das war eine große Ehrerbietung. Und so, als Maria gesehen hat, wo sie ihren Herrn Jesus hingetan hat, ist sie heimgegangen. Und sie hat angefangen, Salben herzustellen, noch bevor der Sabbat anfing. Am Sabbat durfte man nicht arbeiten. Sie hat Salben hergestellt, damit sie Jesus nachher einreiben konnte, seine Leiche nicht so schnell anfing zu stinken, als letzte Ehrerbietung. Dann haben sie den Sabbat gehalten, ist zu Hause geblieben in tiefer Trauer. Am Morgen ganz früh, beim Sonnenaufgang ist der Sabbat vorbei, ging sie auf den Markt und kaufte wohlriechende Öle und ging mit anderen Frauen zu diesem Grab. Und sie liefen und dann diskutierten sie, oh, vor diesem Grab ist sicher ein großer Stein, das macht man so. Wie sollen wir das da zu dritt diesen Stein wegbekommen? Aber als sie zu diesem Grab kamen, da war der Stein schon weg. Sie gingen schnell ins Grab hinein und sahen, auch Jesus ist weg. Wer bitte? Jetzt haben sie ihn schon umgebracht. Wer raubt jetzt auch noch seine Leiche? Maria Magdalena konnte das nicht mehr für sich behalten und sie ließ die anderen Frauen zurück und rannte zu den Jüngern. Und sie erzählte ihnen, Jesus ist nicht mehr im Grab. Johannes und Petrus sind sofort losgerannt. Der Johannes war jünger, war darum schneller beim Grab. Und sie haben sich überzeugt, Jesus ist nicht hier. Johannes, der glaubte, steht. So ganz begriffen, was hier geschah, konnten sie nicht. Aber sie ahnten, da ist etwas Großes. Jesus hat doch irgendetwas gesagt davon. Nach 3 Tagen und so wird er wieder auferstehen. Naja, Petrus und Johannes gehen dann wieder zurück und Maria kommt an diesem Grab und die anderen Frauen, die sind auch schon weg. Erst nachher hat Maria dann erfahren, dass denen auch ein Engel begegnet ist. Aber Maria wusste das zu dem Moment nicht. Sie weinte. Sie beugte sich ins Grab und plötzlich waren dort 2 Engel. Und sie fragen sie, warum weinst du? Und sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich wollte ihm doch noch mich von ihm verabschieden. Ich wollte doch noch ihm eine letzte Ehre erweisen. Und dann hörte sie hinter sich jemanden. Und sie drehte sich um. Und da war ein Mann und der fragte sie, was weinst du? Wen suchst du? Maria war, ihre Augen waren voll Tränen und sie war wahrscheinlich auch sonst nicht so richtig bei der Sache und sie dachte, das ist sicher der Gärtner und sagte, Herr, hast du ihn weggetan? Sag mir, wo hast du ihn hingetan? Und dann sagte dieser Mann ein Wort, Maria. Und in dem Moment merkte sie, wer vor ihr steht. Das ist nicht der Gärtner. Hier steht mein Herr Jesus vor mir. Lebendig. Und er kommt zu mir und sagt mir meinen Namen. Und Er begegnet mir als allererste Person, nachdem er wieder auferstanden ist. Er gibt dir den Auftrag und sagt, hey, du darfst meine erste Zeugin sein. Geh zu den Jüngern und erzähl ihnen, dass ich wieder lebe. Sie darf die erste Zeugin sein. Und sie geht zu den Jüngern und erzählt ihnen das und die glauben ihr das höchstens so halb. Früher war das so, dass das Wort einer Frau nicht sehr viel gezählt hat. Und so war das wahrscheinlich auch für den Jünger. Vielleicht haben sie gesagt, ja, Maria ist etwas hysterisch oder so. Aber Jesus ist ihnen dann selbst am Abend noch begegnet und hat bewiesen, dass Maria schon recht hatte. Jesus vollbrachte das Größte und Schwierigste, was es überhaupt gab. Er rettete die ganze Welt. Er schaffte eine Verbindung von Gott zu den Menschen. Aber in dieser Mission, die er hier durchführte, nahm er sich Zeit für Maria. Sie war nicht zu unwichtig. Sie war für Jesus wichtig. Es war für ihn wichtig, Maria bei ihrem Namen zu rufen, ihr zu erklären, einfach für sie da zu sein. Und diese Geschichte berührt mich immer wieder, wenn ich das so lese. Wie Jesus sich um eine Frau kümmert. Eine Frau, die eben damals als Zeugin war, eine Frau nur halb so viel wert wie ein Mann. Also wenn eine Zeugenaussage von einem Mann, da mussten zwei Frauen etwas sagen, damit es gleich viel gilt. Das ist zum Glück heute nicht mehr so. Aber Jesus sucht sich eine Frau aus als erste Zeugin. Und sagt, ich kümmere mich um dich. In seinen schlimmsten, schwersten Stunden sagt Jesus, und ich kümmere mich um dich. Und weißt du, das zählt auch für dich ganz persönlich. Die Mission Gottes, die ist nicht so groß und irgendwo theoretisch, als dass er sich nicht Zeit nehmen würde, genau für dich. Und wie Maria Magdalena, so sagt er auch deinen Namen. Sagt, hey, ich kenne deinen Namen. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du brauchst. Du bist nicht zu klein, nicht zu groß, nicht zu komisch und nicht zu unbedeutend. Jesus kümmert sich um dich. Und er will dir begegnen, auch heute noch. Das hat mich mega berührt zu sehen. Er kümmert sich um mich, nicht nur um das große Ganze. Und wir können diesem Jesus begegnen, auch heute, weil Jesus ist aufgefahren in den Himmel, sitzt jetzt beim Vater und er hat alles im Griff und er sieht dich, so wie du bist. Und vielleicht, jetzt, wir werden noch einmal Zeit vom Lobpreis haben, die Band kann schon nach vorne kommen und vielleicht kannst du in der nächsten Zeit das einfach mal genießen in diesen Liedern. Hey, Jesus sieht dich jetzt. Er sieht nicht nur die ganze Gemeinde und die große Masse, sondern er sieht dich ganz persönlich. Und er nimmt sich gerne Zeit für deine Fragen, für das, was du ihm sagen willst, für deine Nöte. Und wir dürfen das jetzt einfach auch genießen. Gerade in den nächsten Liedern.